Dieses ist die 10. Folge von Welle Lernen Digital. Herzlich willkommen, mein Name ist Joran Moos-Meyerholz. Dieses ist eine Jubiläumsfolge und auch schon die letzte Folge für Staffel 1. Wir haben einen Schwerpunkt in der Mitte der Sendung. Es geht um die Zukunft der Lehrkräftebildung. Wir haben wieder eine Umfrage dabei, das heißt, wir haben wieder Menschen, die in und um Schule arbeiten, gefragt, wie machst du das so mitten im digitalen Wandel? Heute zum Schwerpunkt, wie informierst du dich über wissenschaftliche Erkenntnisse in deinem Themenfeld? Und gleich geht's los mit einem Anruf. Wir starten mit unserer ersten Rubrik. Sie trägt den Namen Hashtag trotzdem. Warum heißt die Hashtag trotzdem? Wir gehen davon aus, dass mit Stand 2025 die Bedingungen für Transformation in Schulen, für Schulentwicklung, für Fortbildung nicht immer überall ideal sind. Und trotzdem findet ganz viel an ganz vielen Orten statt. Und wir haben uns ein bisschen zur Aufgabe gemacht, diese Geschichten hier zum Klingen zu bringen. Dafür habe ich in diesem Fall telefoniert mit jemandem aus Baden-Württemberg. Das war Britta Klopsch und das Gespräch ging so. Britta Klopsch war mal Lehrerin an einer Grund- und Hauptschule, ist jetzt Professorin für Schulpädagogik in Karlsruhe. Britta, vielen Dank, dass du mit uns sprichst.
Hallo, sehr gerne.
Ich weiß von dir bisher nur, dass du eine Geschichte zu erzählen hast, wo trotz vielleicht nicht idealer Umstände Lernen innerhalb von pädagogischen Gemeinschaften trotzdem funktioniert. Wie geht die Geschichte?
Also, bei meiner Geschichte geht es heute darum, wie sich Kulturschulen entwickeln. Das heißt, wie Schulen sich die Aufgabe stellen, kulturell-ästhetisches Lernen in den Vordergrund zu rücken und dabei als Schulgemeinschaft stark zusammenwachsen, aber auch zusätzlich außerschulische BildungspartnerInnen mit aufnehmen in ihre Lerngemeinschaft.
Wo müsste ich hinfahren? Was würde ich sehen, um das konkret zu sehen?
Du könntest im Grunde genommen in alle Bundesländer fahren, weil das überall schon eingesetzt wird. Meine Geschichte sozusagen spielt in Baden-Württemberg. Wir haben hier 40 verschiedene Schulen, in denen tatsächlich ganz bewusst kulturell-ästhetisch gelernt wird. Und das Schöne daran ist, wenn du kommst und hinfährst und dir das anschauen möchtest, dass du wahrscheinlich tatsächlich in diesen Schulen Dinge erlebst, die vielleicht gar nicht so zu deiner sonstigen Schulerfahrung passen würden. Das bedeutet, dass in diesen Schulen tatsächlich die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder explizit gestärkt werden soll, dass man versucht, jeden so zu unterstützen, dass er oder sie seine oder ihre Stärken voll einbringen kann und dass man dazu Dinge nutzt, die jenseits des traditionellen Lernens sind. Also, dass man kreativ mit Dingen umgehen kann, dass man KünstlerInnen mit einbezieht in Lernprozesse, um einfach neben dem akademischen Blick auch einen gegensätzlichen anderen Blick schaffen kann, so dass die Lernenden merken, es gibt ganz viele verschiedene Wege, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen und die dann auch aktiv tatsächlich beschreiten dürfen.
Wie sieht das Lernen der Lehrenden dazu aus?
Die Lehrenden sind hier in besonderer Weise gefordert, weil sie natürlich nicht mehr so unterrichten können, in Anführungszeichen, wie sie es in ihrer traditionellen Ausbildung vielleicht erlebt haben, sondern hier kommt es jetzt ganz stark darauf an, neu zu denken, umzudenken und dabei auch ganz aktiv mit anderen Lehrenden in den Austausch zu treten, um kulturell-ästhetische Herangehensweisen zu finden. Und es gibt natürlich Fächer, die sind kulturell affiner, wie die Sprachen beispielsweise oder natürlich auch Kunst oder Musik. Da ist es ganz einfach. Und dann gibt es natürlich die naturwissenschaftlichen Fächer zum Beispiel, bei denen Lehrende im ersten Moment oft sagen, hoppla, das geht gar nicht. Also ihr könnt gerne alle kulturell-ästhetisch unterrichten, aber wir sind einfach raus. Und auch da gibt es natürlich Wege, wie man Lernende einbeziehen kann, wie man Geschichten erzählen kann, wie man zum Beispiel in Physik den Wahrheitsgehalt von Rapunzel überprüfen kann. Kann sie denn überhaupt den Prinzen an ihren Haaren nach oben ziehen? Also da einfach auch durch Ideen und Geschichten die Lernenden so zu packen, dass sie sagen, jawohl, das hat was mit meinem Leben zu tun, das möchte ich gerne rausfinden. Und an diesen Schulen zeigt sich, dass der interne Zusammenhalt viel größer wird unter den Lehrenden, weil sie eben gemeinsam lernen müssen, lernen wollen auch. Und die Schulen sind auch in Schulnetzwerken untereinander verknüpft, sodass sie sich regelmäßig auch treffen, um gemeinsam darüber nachzudenken, wie man ja noch stärker und besser werden kann, um das Potenzial jedes einzelnen Lernenden herauskitzeln zu können.
Ich habe jetzt schon ein bisschen ein Bild vor Augen, wie das aussehen könnte, wenn es erstmal gut ist. Wie ist es am Anfang? Also gerade wenn du sagst, vielleicht sind nicht alle Lehrkräfte, alle Lehrenden, alle Fächer gleichermaßen überzeugt, dass das ein guter Weg ist. Wie kann man diesen Weg anbahnen?
Wie bei jedem Feld der Schulentwicklung ist es so, dass wir am Anfang natürlich ein paar Begeisterte brauchen, die sagen, jawohl, wir probieren das einfach mal. Und dann kleine Ideen haben, wie man Unterricht vielleicht verändern kann, die sich dann ausbreiten in die große Schulgemeinschaft. Und an Kulturschulen zeigt sich häufig, dass der Weg noch ein bisschen anders ist, nämlich dass zuerst in Projekten diese neue Lernform eingesetzt wird, also dass Lehrende und Lernende sich explizit Zeit dafür nehmen und sagen, jetzt machen wir zum Beispiel mal eine Woche am Thema XY etwas ganz anders als sonst. Und auch zusätzlich, dass natürlich außerschulische BildungspartnerInnen in die Schule hineingeholt werden und dann zusätzlich zum Unterricht ein Nachmittagsangebot geben. Also dass zum Beispiel Rap angeboten wird, dass Tanzangebote gemacht werden, dass KünstlerInnen kommen und Skulpturen mit den SchülerInnen gemacht werden. Also dass man hier eine ganz große Bandbreite darauf legt, sich anders auszudrücken, als es vielleicht traditionell der Weg.
Kannst du noch mal beschreiben, wie dieser Prozess bei den Lehrenden tatsächlich aussieht? Weil du hast vorhin schon mal gesagt, die müssen ja quasi auch noch mal verlernen und neu lernen, was sie früher mal gelernt haben, was ich mir zumindest jetzt nicht so einfach vorstelle.
Es ist gar nicht einfach, gerade wenn man am Anfang keine Vorstellung davon hat, was kulturell ästhetisch vielleicht sein soll. Manche Lehrende unterrichten aber schon so, weil sie einfach aus dem Bauch raus glauben, dass es wichtig ist, ja, die Persönlichkeit zu stärken und ganz viele verschiedene Lernwege anbieten zu können. Und da ist es dann ganz wichtig, dass man sich zusammensetzt, dass man drüber ins Gespräch kommt, dass man vielleicht auch mal gegenseitig hospitieren kann, um zu sehen, wie würde denn der Unterricht da aussehen. Also, dass man sich nochmal ganz bewusst macht und sich zusammensetzt und sagt, okay, wir planen vom leeren Blatt aus sozusagen. Wir setzen alles zurück, was wir über Unterrichten wissen oder von dem wir glauben, dass es gut funktioniert und denken nochmal neu darüber nach, wie könnten denn ja die einzelnen Stärken von SchülerInnen besser einbezogen werden? Wen können wir aus unserem großen Lernnetzwerk oder Bildungsnetzwerk, das auch um die Schule herum schon besteht, in formellen Lerngelegenheiten, wen könnten wir da einbeziehen, um Lernen einfach viel persönlicher werden zu lassen?
Und das ist am Anfang jetzt etwas, wo ich vor Augen hätte, nachdem du es gesagt hast, dass es eine kleine Gruppe ist, die vorausgehen will.
Ja, genau.
Was heißt eine kleine Gruppe? Also 3 oder 13?
Das kommt natürlich auf die Schule auch an. Wenn wir eine kleine Grundschule haben mit 5 KollegInnen, da sind selbst 2 schon eine sehr große Gruppe. Also in den kleinen Schulen verbreitet sich es oft viel stärker und viel schneller. An großen Gymnasien, wo wir zwischen 80 und 100 KollegInnen haben, da sind dann natürlich 2 sehr verschwindend klein. Da empfiehlt sich es dann, wenn man wirklich zu dritt, zu viert, zu fünft mal beginnt, vielleicht auch erst in einem Fach. Und dann auch über pädagogische Tage und den steten ko-konstruktiven Austausch einfach immer wieder überlegt, wie können wir Lernen verbessern, wie können wir Lernen anders aufstellen. Auch die SchülerInnen natürlich mit reinzunehmen, weil sie oftmals in diesen neuartigen Lerngelegenheiten dann sagen, wir werden das erste Mal richtig gesehen. Also wir dürfen uns selbst so zeigen, wie wir sind. Und wenn die Lehrenden, also die Lehrkräfte dann mit den SchülerInnen ins Gespräch kommen, findet oftmals auch nochmal ein Lernprozess statt, dass man erkennt, was trägt eigentlich unsere Lernenden durch die Schulzeit und durch ihre Lernprozesse.
Was würdest du sagen, kann man dazu ziehen an externen Ressourcen? Also ich mache mal kurz Hintergrund, eine Kontrastierung. Du, Britta Klopsch, bist eine der Koryphäen für die Frage, wie man Deeper Learning nicht nur versteht, sondern tatsächlich auch systematisch in die Breite bringen kann. Da gibt es Materialien, da gibt es quasi ein Handbuch für, da gibt es Lerneinheiten, wie man das etablieren, in die Breite tragen kann und so weiter. In dem Themenfeld, wie du es jetzt beschreibst, gibt es da auch den Leitfaden, das Handbuch, oder ist das noch mehr ein Herausfindemodus, wo man aber vielleicht auch trotzdem mehr externe Hilfe braucht?
Es gibt beides. Also einerseits gibt es, wenn wir jetzt am Beispiel Baden-Württembergs bleiben, Leitlinien zur kulturell-ästhetischen Schulentwicklung vom Ministerium. Da gibt es ganz viele verschiedene Perspektiven, die aufgemacht werden, wie man sich kulturell-ästhetischem Lernen nähern kann. Es gibt eine theoretische Hinführung, das ist eine Didaktik der Kulturschule. Die habe ich gemeinsam mit einer Kollegin verfasst, ist jetzt vor 4 Wochen erschienen. Darin haben wir auch verschiedene Methoden vorgestellt, wie man sich einfach kulturell-ästhetischen Lerngelegenheiten nähern kann. Und dann gibt es eine Lehrerfortbildungsakademie in Rothenfels, die explizit sich auch mit kulturell-ästhetischem Lernen beschäftigt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so für die Lehrenden, dass sie sich diese theoretischen Inputs holen können, dass sie auch uns als ExpertInnen jederzeit anschreiben können, mit uns ins Gespräch kommen können. Aber dennoch muss man das ja alles auch auf sich selbst und seinen eigenen Unterricht dann transformieren können. Also da, auch da ist es tatsächlich noch ein Austesten, inwieweit kann ich gehen, was passt auch zu mir als Lehrkraft. Also auch ich muss ja auch authentisch bleiben, um gut unterrichten zu können. Was passt zu unseren SchülerInnen und was passt vielleicht auch zu unserem Kollegium? Also wie wollen wir uns als Schule eigentlich aufstellen? Und da muss man natürlich eine gemeinsame Balance finden können.
Unsere Rubrik heißt Hashtag trotzdem, weil an vielen Stellen stand 2024, vielleicht 2025, es nicht ideale Bedingungen gibt, dass man sich sagt, jetzt nehmen wir uns mal die Zeit, das alles neu zu denken. Hast du einen Abschluss zum Mut machen, warum es sich trotzdem lohnt, sich da auf den Weg zu machen?
Ja, wir haben einige Schulen dabei, die in Anführungszeichen als Brennpunktschulen betitelt werden würden. Und gerade an diesen Schulen sehen wir, wie die Lernfreude steigt bei den SchülerInnen, wie der Schulabsentismus ein Stück weit auch zurückgeht, wie wir einfach eine starke Schulgemeinschaft bilden können durch die ja gemeinsame Möglichkeit, sich selbst einbringen zu können, so wie man das eben gerne möchte. Und genau das ist es, was wir in den schweren Zeiten vielleicht trotzdem brauchen, dass wir nicht nur am Akademischen verzweifeln, sondern Lerngelegenheiten und Lerngemeinschaften bieten, ja, die den SchülerInnen ganzheitlich zur Stärkung auch unserer Gesellschaft zugutekommen können.
Ganz herzlichen Dank, Britta Klopsch.
Ja, gerne. Bis bald.
Das war unser Gespräch mit Britta Klopsch, Professorin für Schulpädagogik am Karlsruher Institut für Technologie. Wir verlinken in unseren Shownotes zu diesem Podcast diverse weiterführende Informationen, unter anderem das Buch Didaktik der Kulturschule – Impulse aus Wissenschaft und Praxis von Britta Klopsch und Elisa Adams, erschienen als Open Access Band. Wir kommen zu unserem Dialogformat, wo wir einen Menschen aus der Wissenschaft und einen Menschen aus der Schulpraxis miteinander ins Gespräch bringen. Heute zum Thema Zukunft der Lehrkräftebildung. Wir hören Katharina Scheiter, Professorin für digitale Bildung an der Uni Potsdam, und Johannes Schachaneder. Er ist Abteilungsleiter der Abteilung Digitale Bildung -Medienpädagogik-Online-Fortbildung an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen. Moderiert wird das Gespräch vom Leiter des BürgerInnen-Teams Musik, Kunst, Sport. Das ist Johannes Lorenz.
Willkommen bei Welle Lernen Digital. Wir sind tatsächlich bei der letzten Folge der ersten Staffel angelangt. Ko-konstruktiver Transfer, Game-Based Learning, digitale Souveränität, virtuelle Lernräume, digitale Kompetenzen, künstliche Intelligenz und. Hört gern in die vergangenen Folgen rein. Wir freuen uns über euer Feedback. Heute geht's um nichts Geringeres als die Zukunft der Lehrkräftebildung, also darum, wie wir die Menschen ausbilden, die Kinder und Jugendliche für die Zukunft vorbereiten sollen. Also zweimal Zukunft. Um das in einem Bildungssystem umzusetzen, muss man ganz schön strapazierfähig sein, denn das hat oft schon mit der Gegenwart zu kämpfen und verliert dabei manchmal die Zukunft aus den Augen. Ganz anders ist es bei unseren heutigen Gästen. Die denken nämlich heute schon an morgen und auch an übermorgen. Ich freue mich sehr, dass heute bei uns sind Katharina Scheiter und Johannes Schachaneder. Für unsere HörerInnen ist noch wichtig zu erwähnen, dass Katharina und ich in der Transferstelle zusammenarbeiten und deshalb sind wir per Du. Ich freue mich sehr, Herr Schachaneder, dass Sie die Zeit gefunden haben, und natürlich freue ich mich auch sehr über dich, Katharina. Herzlich willkommen bei Welle Lernen Digital.
Ja, vielen Dank.
Wenn es um die Zukunft geht, dann ist die zukünftige Bundesregierung natürlich nicht so ganz unwesentlich. Das zeigt sich schon allein daran, dass Forschung und Bildung ab jetzt in zwei unterschiedlichen Ministerien untergebracht sind. Noch ein Grund mehr, also genau das zu tun, was wir hier machen, Wissenschaft und Praxis in den Dialog zu bringen. Der Koalitionsvertrag für die nächste Legislaturperiode steht. Man hat jedoch den Eindruck, finde ich, dass hier und da medial manchmal noch ein bisschen nachverhandelt wird. Steuern, Mindestlohn, Waffenlieferungen und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, das nutze ich einfach als Anlass und nutze die Gunst der Stunde, um das Thema Bildung etwas besser zu platzieren. Denn das ist ja ein bisschen zu kurz gekommen, finde ich, sowohl im Wahlkampf als auch in den Verhandlungen. Und deshalb möchte ich euch fragen und Sie natürlich auch, wenn ein Satz noch in das Koalitionspapier aufgenommen werden könnte, Katharina, welchen würdest du dir dort wünschen?
Genau, ich würde tatsächlich sozusagen gerne einen Satz in eine Präambel reinschreiben, weil ich das Gefühl hatte, das Thema Bildung taucht tatsächlich an diversen Stellen auf, aber es ist sehr fragmentiert sozusagen verteilt über den gesamten Koalitionsvertrag. Und das wird meines Erachtens der Wichtigkeit nicht gerecht. Deswegen habe ich mir überlegt, ich hätte gerne so einen Satz da drin stehen, dass Bildung eigentlich das zentrale Fundament für alles ist, was wir in diesem Koalitionsvertrag betrachten. für gelingendes gesellschaftliches Miteinander, für Gesundheit, für wirtschaftlichen Erfolg und für Voraussetzungen für Innovationen in Technik und Wissenschaft. Das ist also sozusagen das Fundament für alle anderen ministerialen Aufgaben darstellt.
Das ist insofern ja ganz klug, das vorn anzustellen, weil bei 144 Seiten Koalitionsvertrag wäre die Wahrscheinlichkeit, dass der Satz irgendwo zwischendurch verloren geht, ja dann doch sehr groß. Herr Schachaneder, auch Ihnen möchte ich natürlich die Gelegenheit geben, einen Satz im Koalitionsvertrag zu platzieren, der Ihnen wichtig ist und am Herzen liegt.
Ja, ich glaube, der wichtigste Satz, der steht eigentlich schon drinnen, nämlich Bildung, Forschung und Innovation sind der Schlüssel für die Zukunft unseres Landes. Und ich glaube, dem ist auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Aber man kann natürlich in der heutigen Situation, in der wir uns befinden, schon auch nachvollziehen, dass es Politikern durchaus schwerfällt, in dieser ganzen Gemengelage jetzt auch Prioritäten zu setzen. Wirtschaft, Umwelt, Infrastruktur, Verteidigung, es kommt alles irgendwie gleichzeitig. Und Bildung ist ja ein Thema, das vor allem auf der langen Skala für Wirkung sorgt und nicht innerhalb des Zeitrahmens von Legislaturperioden. Von daher ist es, glaube ich, schon immer so gewesen, dass Bildung eher verteilt im Koalitionsvertrag vorkommt.
Und gerade weil es so schwierig ist, Prioritäten zu setzen, wollen wir natürlich absolut unterstützend wirken mit unserer heutigen Folge und Hinweise geben, wie wir dann die Zukunft der Lehrkräftebildung gestalten können. Und ich möchte ganz kurz einen Moment verweilen in der Welt der Fantasie, die das uneingeschränkte Denken ja hier und da erleichtert, um uns der Zukunft der Lehrkräftebildung zu nähern. In die Glaskugel geschaut. Katharina, wie sieht für dich die perfekte Lehrkräftebildung eigentlich aus?
Das ist eine große Frage tatsächlich. Also eine perfekte Lehrkräftebildung ist für mich eine, die sozusagen nach einem gemeinsamen Gerüst funktioniert, dass er weiß, man hat sich sozusagen verständigt auf gemeinsame Ziele, die man erreichen möchte, an denen alle gleichermaßen mitarbeiten, für die es eine Offenheit bei allen Beteiligten gibt, daran mitzuwirken, sowohl auf der Seite derer, die sich fort oder aus und fort und weiterbilden lassen, als auch derjenigen, die sozusagen auf der anderen Seite der AusbildnerInnen sozusagen stehen, wo viel es darum geht, sozusagen Personen auf Wandel vorzubereiten und nicht auf Stabilität Bestehendes, weil wir wissen tatsächlich, dass es ja viel um Vermittlung von Problemlösefertigkeiten in diesem dynamischen System zukünftig gehen wird. Und für mich immer noch wichtig, der gute Unterricht muss im Zentrum stehen. Das heißt, das ist, glaube ich, etwas, wovon ich nicht abrücken würde, dass es darum geht, sozusagen die Qualität des Lehr- und Lernangebots für Schülerinnen und Schüler aufrechtzuerhalten, zu fördern und auch auszubauen.
Wenn wir die Grenzen zwischen Optimismus und Wunschdenken, und dabei ist schon beides dabei, aufheben, dann auch für Sie, Herr Schachaneder, die Frage, wie sieht Ihre Idealvorstellung aus?
Ja, zunächst einmal bleibt es, glaube ich, dabei, dass eine Lehrkraft vor allem auch Fachwissen benötigt, erziehungswissenschaftliche Kenntnisse, pädagogische Kompetenzen. Das ist und war, glaube ich, nichts Neues. Es kommt allerdings jetzt immer mehr mit dazu und das hat natürlich sehr viel zu tun mit dem Wandel der Gesellschaft und damit meine ich jetzt nicht nur alleine das Digitale, obwohl das natürlich sicherlich auch eine große Rolle spielt, aber wenn wir allein mal in die Familien hineinschauen, in die Familienstrukturen hineinschauen, an das, was eigentlich früher die Elternhäuser an Erziehungsarbeit übernehmen konnten, da bricht doch auch vieles weg und dann muss es natürlich die Schule auch auffangen. Von daher werden die Anforderungen an die Lehrkräfte immer vielfältiger. In dieser ganzen Gemengelage zwischen der eigentlich wissenschaftlichen Ausbildung und dann auch dem persönlichen. Man muss sich immer wieder neu kümmern wollen um Schülerinnen und Schülern, dabei aber auch die professionelle Distanz wahren. Man muss die Fähigkeit haben, Beziehungen zu Schülerinnen und Schülern aufzubauen. Da ist natürlich schon ein Riesenpulk an Erwartungen mit Lehrkräften verbunden. Und das natürlich nicht nur in der Ausbildung, sondern natürlich auch dann mit dem, ich sag's mal, Feinschliff in der Fortbildung.
Damit ist das Spektrum ja noch weiter geworden. Also nicht nur guter Unterricht, sondern auch Beziehungsarbeit, der Fokus auf das Individuum, aber eben auch auf die Gesellschaft. Einige Stellschrauben sind angetippt. wagen wir einen Sprung, könnte man sagen, ins kalte Wasser, machen wir den Realitätsabgleich, der sich, Katharina, du hast es gesagt, natürlich auch mit den drei Phasen beschäftigen muss, aber eben auch mit unserem föderalen System. Ich habe noch einmal versucht, mir zu vergegenwärtigen, was heißt eigentlich Lehrkräftebildung in Deutschland? Und das war ehrlich gesagt gar nicht so ganz einfach, denn mir scheint es dann doch so vielfältig wie die Bundesländer selbst. Ich habe gefunden, über 100 lehramtsausbildende Universitäten und über 5000 verschiedene Studiengänge in der Lehramtsausbildung. Quer- und Seiteneinstieg kommen dazu mit den verschiedensten Regelungen und Zugangsweisen, bei denen ich zum Teil auch dann ausgestiegen bin in meinem Verständnis. Ich habe gefunden, dass zum Teil mehr als 30% der Neueinstellungen durch Quer- und Seiteneinstieg abgedeckt sind. Im Vorbereitungsdienst haben wir Zeiträume von 12 bis 24 Monaten, also eine Varianz zum Teil um 50%. Fortbildungen sind zum Teil verpflichtend, zum Teil eben auch nicht. Und wenn man sich die Angaben zum Umfang anguckt, dann variieren die auch extrem. Also das Gemeinsame muss man schon sehr, sehr deutlich suchen. Nichtsdestotrotz hat die SWK in ihrem Gutachten 2023 deutlich gemacht, dass es mehr Steuerung und Verbindlichkeit in der Lehrkräftebildung braucht. Auch über die Ländergrenzen hinweg. Wie realistisch, Herr Schachaneder, ist das im deutschen Bildungssystem, was zu erreichen?
Naja, zunächst mal muss man ja sagen, dass Komplexität ja nicht von vornherein schlecht ist. Und ich habe ja gerade auch bei der letzten Frage versucht anzudeuten, wie vielfältig die Anforderungen an die Lehrkräfte sind. Und so vielfältig ist auch unser ganzes Schulwesen. Und das braucht natürlich dann entsprechend auch, wenn es um die Ausbildung der Lehrkräfte geht, eine gewisse fachliche Breite. Und die haben Sie ja gerade versucht auch anzuskizzieren. Also das föderale Bildungssystem hat natürlich durchaus auch seine Vorteile. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich jetzt aus Bayern bin und das sozusagen qua Amt hier auch sagen muss, sondern auch deswegen, weil ich da tief davon überzeugt bin, weil nur dadurch kriegen wir Vielfalt, wir kriegen den Wettbewerb, wir können voneinander lernen, wir können Fehler der anderen entweder nachmachen oder eben dann vermeiden oder die anderen unsere Fehler nachmachen. Ich habe das in meiner Arbeit an der Akademie in den letzten Jahren immer wieder als sehr gewinnbringend empfunden, mich mit Kolleginnen und Kollegen von anderen Bundesländern, aber auch aus dem universitären Umfeld auch immer wieder aufs Neue auszutauschen. Und ich glaube nicht, dass eine einfache Lösung, ein von oben durchregieren und ein Bundesbildungsministerium wäre ja dann für, ich denke mal, so über 40.000 Schulen zuständig, die Lösung für alles sein kann. Also ein komplexes System erfordert dann auch komplexe Lösungen.
Katharina, wie sieht's bei dir aus? Ist diese Vielfalt, diese Komplexität für dich eher Reichtum oder auch an Stellen Reformhindernis?
Ich würde mich da auf ein gepflegtes sowohl als auch zurückziehen. Tatsächlich würde ich Herrn Schachaneder erstmal zustimmen, dass diese Vielfalt auch ein hohes Potenzial birgt, dass man nämlich tatsächlich unterschiedliche Dinge auch erproben kann, unterschiedliche Umsetzungen planen kann. Ich habe den Eindruck allerdings, dass man sozusagen diese Lerngelegenheiten, von denen Sie auch gesprochen haben, dass man die noch mehr systematisch verankern müsste. Dass es eben nicht nur die Vielfalt ist, sondern auch wirklich dann das Hinschauen, was hat Land 1 gemacht und kann ich das sozusagen bei mir übertragen. Da ist aus meiner Sicht sozusagen durchaus noch Optimierungsbedarf, was diesen Lernweg sozusagen angeht. Und was ich mir in dieser ganzen Vielfalt auch wünschen würde, dass wir vielleicht stärker nochmal unterscheiden, an welchen Stellen ist diese Vielfalt tatsächlich bereichernd und an welchen Stellen ist sie tatsächlich auch hinderlich. Also für mich wäre beispielsweise das Thema Bildungsinfrastruktur nicht eines, was ich unbedingt 16 Mal bräuchte, sondern da würde ich sagen, wäre Standardisierung, wäre Vereinheitlichung viel ressourceneffizienter. Da habe ich auch nicht den Eindruck, dass wir wirklich viel voneinander lernen können, wenn wir 16 verschiedene Systeme irgendwo implementieren. Bei anderen Dingen würde ich sagen, also zum Beispiel auch Schulformen und auch Maßnahmen der Lehrkräfte aus Fort- und Weiterbildung, finde ich durchaus sozusagen, diese Vielfalt ist eine Lerngelegenheit, aber wir müssen sie nutzen.
Also ein stärkeres Monitoring des Lernens, was wir ja in der Schule quasi auch anstreben, das sollten wir auf Länderebene vielleicht auch noch weiter in den Blick nehmen und ein bisschen strukturell begleiten. Neben diesem föderalen System ist ja auch ein Dauerbrenner die mangelnde Verzahnung der drei Phasen der Lehrkräftebildung. Warum fällt es uns in Deutschland so schwer, wenn es doch eigentlich um einen Beruf geht, diesen berühmten Bruch zwischen Studium, Vorbereitungsdienst und Berufsalltag aufzulösen und welche Probleme bringt es eventuell auch in Ihrer Arbeit mit sich, Herr Schachaneder, wenn Sie in der Lehrkräftefortbildung dann Menschen haben, die ganz unterschiedliche Wege zuvor beschritten haben?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir mit der ersten Phase der Lehrerbildung eigentlich oder mit den Inhalten, die dort vermittelt werden, eigentlich jetzt als reine Institution, die für die dritte Phase zuständig ist, herzlich wenig auch zu tun haben. Natürlich tauschen wir uns mit den Universitäten aus in verschiedenen Formaten, aber da geht es eher weniger darum, was genau wann wer macht, um so eine Art Aufgabenverteilung, sondern es geht eher um gegenseitiges Kennenlernen und Ansichten zu tauschen. Mir fehlt auch ein bisschen der Einblick, um beurteilen zu können, wie schwer denn so ein universitärer Tanker sich überhaupt bewegen lässt. Und ich nehme auch wahr, dass natürlich auch innerhalb der Universitäten verschiedene Zuständigkeitsbereiche da miteinander entsprechende Kämpfe ausfechten und ihre Themen platzieren wollen. Was die zweite Phase der Lehrerbildung anbelangt, so haben wir in Bayern den Fall, dass auch das von der dritten inhaltlich getrennt ist. Wir sind zwar als Akademie zuständig für die Fortbildung der Seminarlehrkräfte, also den Verantwortlichen für die zweite Phase, aber nicht für den Inhalt der zweiten Phase. Auch das ist in manchen Bundesländern zum Teil ein bisschen anders. Also von daher versuchen wir natürlich auch den Gesprächsfaden zur ersten und zur zweiten Phase nicht abreißen zu lassen. Aber so wirklichen Abstimmungsprozess über die Inhalte, den kann ich tatsächlich nicht erkennen.
Inhalte ist ein gutes Stichwort. Das haben Sie eben in der Antwort davor auch schon angesprochen, Herr Schachaneder. Da gucken wir ein bisschen tiefer. Die Strukturen sind ja quasi nur die Art der Verpackung. Was muss denn aber eigentlich drin sein in der Verpackung? Was müssen also die Inhalte sein? Und ein Vorwurf, der ja auch mit dem föderalen System zusammenhängt, ist nicht nur, dass die Lehrkräftebildung zufällig ist und ganz willkürlich von Universität und Bundesland abhängig, sondern inhaltlich auch überfrachtet. Und oft heißt es ja auch, dass die Schule der Zukunft nicht nur neue Technik braucht, sondern eben auch neue Lehrhaltungen, neues Verständnis von der Lehrerrolle. Welche Kompetenzen müssen denn Lehrkräfte mitbringen, um so eine neue Lernkultur überhaupt mitgestalten zu können? Und gibt es da tatsächlich Lehrstellen in der Lehrkräftebildung, wo man die Kompetenzentwicklung stärker forcieren sollte? Katharina, was ist dein Eindruck? Was sollte drin sein und welche Lehrstellen siehst du?
Ja, also ich denke tatsächlich, auch das hatte Herr Schachaneder eben schon gesagt, dass sozusagen diese Kernwissensbestandteile, die haben auch in einer modernen oder in einer Lehrkräftebildung der Zukunft immer noch Bestand. Aber sozusagen die Arbeitsweisen von Lehrkräften ändern sich ja auch und auch die Herausforderungen, wenn wir beispielsweise Umgang mit Heterogenität in Klassen uns anschauen. Und da habe ich zum Beispiel den Eindruck, dass psychologische Kompetenzen zur Gestaltung von Trainings-, Interventionsangeboten, aber auch zur Diagnostik beispielsweise noch zu wenig im Studium verankert sind. Genauso das Thema Teamfähigkeit, Kommunikation und Kollaboration. Wir haben schon immer noch diese Idee, die Lehrkraft ist für ihren eigenen Unterricht allein verantwortlich. Und ehrlich gesagt haben wir auch in der Ausbildung an den Universitäten immer noch zu viele Formate, die genau das eigentlich auch nahelegen. Ich schreibe meine Hausarbeit allein, ich entwickle irgendwelche Unterrichtskonzepte allein. Das heißt, auch hier müssten wir das viel stärker schon in der Aus- und dann aber eben auch in der zweiten und dritten Phase mit verankern, dass man sozusagen gemeinsam Unterricht entwickelt, sich austauscht, von anderen lernt, Teamteaching macht. Das sind Dinge, die meines Erachtens da noch viel stärker mit reinkommen müssten. Und die Vermittlung von Flexibilität, wobei ich mich frage, und Problemlösefertigkeiten, wie man das sozusagen gut in einem Curriculum abbilden kann. Man kann ja keinen Problemlösekurs auf einmal sozusagen in den Bildungswissenschaften anbieten, sondern das ist immer etwas, was dann in allen Angeboten sozusagen verankert sein muss, eigentlich als Aktivität. Und da würde ich Herrn Schachaneder recht geben, da sind Universitäten große Tanker, bis sich solche methodischen Veränderungen mal wirklich durchsetzen in den Fachwissenschaften, in den Fachdidaktiken und in den Bildungswissenschaften. Das ist auch ein langer Weg.
Also Problemlösefähigkeit quasi sowohl als Professionswissen, aber vielleicht auch als eine Kompetenz, die man als Mensch und Bürger vielleicht generell für diese heutige Gesellschaft mitbringen sollte, nicht nur im Lehrerberuf. Wenn wir es ein bisschen konkreter machen, Herr Schachaneder, und uns das Angebot der ALP angucken, wo sehen Sie da Schwerpunkte? Bei der Mediendidaktik, bei der Arbeit an pädagogischen Haltungen oder sind es doch ganz klassische fachdidaktische Angebote, die Sie dort betreuen?
Also alles, was Frau Professor Scheiter gerade jetzt eben genannt hat, spiegelt sich auch mal mehr und weniger akzentuiert auch in unserem ganzen Fortbildungsprogramm auch wieder. Ich möchte Ihnen, Frau Scheiter, ausdrücklich recht geben, dass Kollaboration bei den Lehrkräften, ich muss sagen, leider immer noch ein ganz dickes Brett ist, nach meiner Wahrnehmung. Die Kompetenz des Sharings, die ist, glaube ich, noch nicht so weit verbreitet, wie wir uns das alle wünschen würden. Weil einerseits ist es was, was wir von den Schülerinnen, und das meine ich jetzt wir als Lehrkräfte von den Schülerinnen und Schülern, natürlich erwarten und fördern wollen, die oft zitierten 21st Century Skills. Aber es ist natürlich auch was, was wir als Lehrkräfte beherrschen müssen. Und dem, was wir predigen, dem dürfen wir natürlich auch in nichts nachstehen in unserer eigenen Arbeitsorganisation. Von daher ist das ein ganz wichtiger Punkt. Wenn es um das Angebot jetzt bei uns an der Akademie geht, also sind wir da natürlich auch breit aufgestellt. Die Akademie bietet ungefähr die Hälfte aller staatlichen bayerischen Lehrerfortbildungsveranstaltungen an. Alle anderen Veranstaltungen sind dann auf anderen Lehrerfortbildungsebenen, regionalen oder lokalen Ebenen. Und wir haben da von der fachdidaktischen Fortbildung bis hin zu diesen teambezogenen Kompetenzen, zu Arbeitsweisen, pädagogischen Fortbildungen und dergleichen eigentlich alles im Programm in unterschiedlichen Formaten.
Professionswissen, das höre ich daraus, ist das Fundament professionellen Handelns und das ist ganz breit gefächert, eben sowohl fachwissenschaftlich, fachdidaktisch, medienpädagogisch, mediendidaktisch, aber eben auch psychologische, das hast du eben ins Spiel gebracht, Katharina, Kompetenzen spielen eine Rolle. Ob Pandemie, Krieg oder gesellschaftliche Spannungen, das war eben auch schon Thema. Es geht weniger um Stabilität, sondern immer mehr um Wandel und um Problemlösefähigkeit. Lehrkräfte stehen heute immer häufiger mittendrin in diesem Krisenmodus. Ich habe mich gefragt und die Frage hast du gerade selber aufgeworfen, Katharina, wie kann man darauf vorbereiten und unterstützend wirken? Man kann ja keinen Problemlösefähigkeitskurs anbieten. Wie funktioniert es denn, dass Angebote in der ALP landen, die auf solche aktuellen Themen reagieren? Wie kann ich mir vorstellen, dass Sie in der ALP Themen setzen? Wie wählen Sie aus und wie bringen Sie in Erfahrung, was eigentlich gerade nötig ist?
Also wir haben prinzipiell ein abgestimmtes Schwerpunktprogramm der Lehrerfortbildung mit unserem Kultusministerium, haben aber immer wieder natürlich auch die Notwendigkeit, auf aktuelle Geschehnisse auch möglichst schnell zu reagieren. Das heißt, der Ukraine-Konflikt, die Corona-Pandemie oder auch das zumindest gefühlt plötzliche Auftauchen von ChatGPT, das sind alles Dinge, die wir möglichst sofort im Fortbildungsprogramm dann entsprechend abbilden möchten. Und aufgrund der durchaus kürzeren Reaktionszeiten das dann meistens auch gleich online tun. Von daher haben wir immer noch zu unseren eher langfristig ausgelegten Planungen immer noch auch ein relativ kurzes On-Top von derartigen Entwicklungen, die vorher nicht absehbar waren. Aber wir verstehen uns da immer als Unterstützer unserer Lehrkräfte, um ihnen möglichst schnell und möglichst fundiert dann entsprechende Materialien, entsprechendes Wissen angepasst auf die bayerische Schullandschaft dann auch zur Verfügung zu stellen.
Also eine große Herausforderung bezüglich Flexibilität, aber auch Resilienz für die Lehrkräfte. Wenn ich mir das Zitat von Aladin Elmafalani angucke, Schule ist der Ort, an dem gesellschaftliche Konflikte zuerst und am deutlichsten sichtbar werden und manchmal auch eskalieren. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Beschreibung dessen, wie Schule auch als Brennglas funktionieren kann. Wie gut können denn Lehrkräfte diese Realität im Schulalltag begleiten und wie kann eine Ausbildung besser darauf vorbereiten, Katharina? Wie kann dieser Spagat aus festgelegtem Curriculum und großer Flexibilität, ja auch extremer Sensibilität und Weitsicht, diese aktuellen Themen zu eruieren, wie kann dieser Spagat gelingen?
Also wir hatten es ja eben schon mal sozusagen mit den psychologischen Kompetenzen, tatsächlich sensibel zu sein, solche Dinge auch erstmal wahrzunehmen, zu erkennen und dann aber auch selber das nötige Hintergrundwissen zu haben, darauf reagieren zu können. Also ich würde tatsächlich, auch wenn das sozusagen so klingt, wie man ist die ganze Zeit im Ad-hoc-Modus und muss ganz schnell sozusagen auf Dinge reagieren, das, was uns das ermöglicht, ist eigentlich solides Hintergrundwissen. Das heißt, wenn wir uns angucken, was macht einen Experten in der Medizin oder in anderen Professionsbereichen aus, dann ist es nicht zuletzt sozusagen ein unheimlich großer Wissensschatz, der flexibel angewendet werden kann, weil man einfach über viel Erfahrung mit unterschiedlichen Situationen verfügt. Und ich glaube, den Punkt würde ich gerne stark machen, weil wir manchmal in der Ausbildung von Lehrkräften, gerade von Studierenden, die jetzt schon sehr viel Praxiserfahrung sammeln, auch während des Studiums so den zurückgespiegelt bekommen, naja, was soll ich denn mit diesem ganzen Wissen anfangen? Ich stehe doch sozusagen schon längst vor der Klasse und muss da sozusagen täglich agieren. Das brauche ich doch eigentlich alles nicht mehr. Und eigentlich wissen wir sozusagen aus der Professionsforschung, dass dieses Wissen eben dann doch wichtig ist, gerade auch in solchen Krisensituationen neue Lösungswege zu entwickeln und dass dafür Hintergrundwissen sehr wichtig ist.
Also Souveränität quasi auf der Grundlage von tatsächlich festem Wissensbestand, um dann eben auch flexibel sowohl den guten Unterricht zu gestalten als auch die Beziehungsarbeit. Das waren ja zwei wesentliche Aspekte, die wir schon herausgearbeitet haben für die Zukunft der Lehrkräftebildung, die eben auf jeden Fall hier das Fundament bilden sollten. Gute Lehrkräftebildung ist ja das eine. Das andere ist aber auch, dass wir auch Menschen brauchen, die diesen Beruf ergreifen wollen und dann auch möglichst lange in ihm arbeiten wollen. Also die Schule muss ein Ort sein, an dem Lehrkräfte gerne lernen, selbst lernen und arbeiten. Das klingt gut, ist aber, so kann man auch in den neuesten Studien aus NRW lesen, gar nicht so ganz die Realität. Wie psychisch stark belastbar müssen denn Lehrkräfte sein und wie kann die Ausbildung junge Menschen für diesen Beruf vorbereiten, sodass die Zahlen, die wir jetzt in der GEW-Studie festgestellt haben, dann runtergehen, Katharina?
Also zum einen muss man sich ja überlegen, was müsste eigentlich passieren, damit wir dem aktuellen Lehrkräftemangel, den wir haben, überhaupt entgegenwirken können. Und da ist einfach sozusagen zunächst erstmal wirklich ein demografisches Problem da. Egal, was wir tun werden, wir werden nicht die Zahlen auch in die Ausbildung bekommen, die wir bekommen müssten, um diesem Lehrkräftemangel entgegenwirken zu können. Das heißt, das muss man erstmal sozusagen vorausschieben. Aber natürlich hat es sozusagen was mit Attraktivität des Lehrerberufs zu tun, ob man sich überhaupt entscheidet, diesen Beruf zu wählen. Was wir ja häufig sehen, dass Studierende sich sozusagen an ihren eigenen Erfahrungen orientieren und auch sozusagen vielleicht am Elternhaus. Sie kommen dann häufig doch aus Lehrerfamilien und übernehmen das sozusagen. Da hat man natürlich wenig Einfluss darauf. Ich würde nur sagen, je besser sozusagen der Unterricht an den Schulen ist und so je attraktiver ist, desto mehr haben möglicherweise dann auch die Absolventen dieser Schule ein Interesse daran, selber diesen Beruf zu ergreifen. Und ich glaube, was sie momentan halt sehen, ist, dass die Lehrkräfte eben auch sehr gestresst sind, sehr viel unter Druck arbeiten, sehr strenge Vorgaben teilweise haben. Das heißt, gerade wenn man selber aktiv gestalten möchte, ist vielleicht dann doch die Erfahrung häufig eher, dass die Freiräume begrenzt sind und dann macht es das eben wenig attraktiv, sozusagen in so einem Job langfristig zu arbeiten. Persönlich glaube ich, ich habe das ja eben schon angedeutet, wir haben jetzt sehr viele Studierende, die schon während des Studiums sehr viel unterrichten, auch teilweise schon sehr frühzeitig während des Bachelorstudiums. Das wird immer argumentiert, dass das ganz gut ist, dann sammelt man Praxiserfahrung, aber man sammelt Praxiserfahrung zu einem Zeitpunkt, wo man auf diese Praxis noch überhaupt nicht vorbereitet ist. Und ich habe da eher die Sorge, dass wir uns sozusagen diejenigen, die im Studium sind, eher verprellen, weil sie überfordert sind mit der Situation und eben noch nicht die Kompetenzen haben und sich dann, und das erleben wir ja auch in der Ausbildung, sehr häufig entscheiden, den Lehrerberuf überhaupt nicht zu ergreifen, sondern einen alternativen Karriereweg einzuschlagen. Das heißt, das ist etwas, was mich tatsächlich in der Ausbildung sehr beschäftigt, wie man dieses Verhältnis von Praxiserfahrung, aber eben Praxiserfahrung vor Kompetenzen und reflektierte Praxiserfahrung, wie man das gut hinkriegen kann.
Also auch hier sehen wir eigentlich ein weiteres Mal, dass das, was wir in der Schule anstreben, nämlich Lernbegleitung, auch in dem Berufsweg und im Erlangen dieses Berufes eigentlich ein Standard sein sollte, nämlich Studierende zu begleiten auf ihrem Weg und diese Praxiserfahrung nicht als Schockerfahrung degradieren zu lassen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, Herr Stachanieder, dass Sie ja täglich mit Lehrkräften zu tun haben, die mitten im Beruf stehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die hier und da auch Einblick gegeben in ihren Kommentaren, in ihren Äußerungen über die Herausforderungen, die mit dem Arbeitsort Schule zusammenhängen. Was ist Ihr Eindruck, an welchen Stellschrauben ist es ganz besonders anstrengend, brenzlig, kritisch für die Lehrkräfte?
Es ist jetzt schwierig zu sagen, wo ist es besonders anstrengend. Natürlich die derzeitige Situation, wo das Personal, also damit meine ich jetzt das fundiert ausgebildete Lehrpersonal, also jetzt ohne Quereinsteiger, wirklich knapp wird. Da ist es natürlich umso mühsamer für die, entschuldigen Sie jetzt den Begriff, für die in Anführungszeichen richtigen Lehrkräfte, weil sie natürlich einerseits unterstützend für die Quereinsteigerkollegen da sein müssen, auf der anderen Seite natürlich ihr eigenes volles Deputat haben und dann natürlich auch noch das mit bewerkstelligen müssen, dass wir eigentlich auch von Lehrkräften erwarten, was bisher noch nicht zur Sprache gekommen ist, nämlich an der eigenen Schulentwicklung mitzuarbeiten. Und damit wird das Aufgabenfeld für Lehrkräfte immer breiter und es türmt sich vermeintlich so ein Berg auf, der eigentlich nicht mehr zu schaffen ist. Und in dieser ganzen Gemengelage jetzt die eigene Motivation nicht zu verlieren und auch seine professionelle Distanz zu wahren, das ist, glaube ich, eine besondere Herausforderung für unsere Lehrkräfte. Andererseits nehme ich auch wahr, dass wir sehr, sehr viele Kollegen haben, die gerne auch gestalten wollen an ihren Schulen, die also nicht nur Dienst nach Vorschrift machen wollen, sondern daran interessiert sind, denn auch die eigene Schule weiterzubringen, den eigenen Unterricht weiterzuentwickeln, eine eigene Schulentwicklung voranzutreiben. Und diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die muss man an der Schule entsprechend auch machen lassen. Und das ist, glaube ich, das, was nach wie vor unser Motor an den Schulen auch ist, nämlich die engagierten Kolleginnen und Kollegen, die trotz des immer mehr an Herausforderungen, die in die Schulwelt hineinbrechen, ein paar sind ja heute jetzt auch schon genannt worden, immer noch sozusagen das eigene System mit verbessern wollen.
Ich habe es jetzt verstanden. Es ist ein komplexes und vielfältiges System, das aber am Ende dazu dienen soll, guten Unterricht zu machen, Beziehungsarbeit zu leisten, die Schulentwicklung voranzubringen. Und das alles in einem Arbeitsumfeld und einer Arbeitskultur, die gar nicht so leicht ist, aber trotzdem viel Potenzial auch für die eigene Entwicklung birgt, nämlich den Wandel mitzugestalten und tatsächlich auch Teil des gesellschaftlichen Transformationsprozesses zu sein. Wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs, aber damit alle diese Begriffe noch ein bisschen geordnet werden, möchte ich eben in die nahe Zukunft blicken und so ein bisschen gucken, was sind denn jetzt die Next Steps? Was muss dringend angegangen werden? Welche konkreten ersten Schritte sind nötig, die möglichst zeitnah realisiert werden sollten? Katharina, wenn du drei Maßnahmen sofort einleiten könntest, jetzt kommen wir wieder zum Wunschdenken, welche wären das?
Genau, ich habe mich tatsächlich jetzt ein bisschen mehr auf das Thema Digitalität dann doch nochmal konzentriert, über das wir ja noch gar nicht so viel gesprochen haben, was ich auch gut finde tatsächlich, weil es nämlich nicht diesen Sonderstatus unbedingt haben muss, haben sollte vielleicht in der Zukunft, sondern eben integraler Bestandteil aller Überlegungen, die wir jetzt gerade gemacht haben, sein sollte. Aber hier bei den konkreten Maßnahmen würde ich es doch nochmal ganz gerne in den Fokus rücken. Ich hatte es eben schon angedeutet, ich fände gut, eine bundesweit einheitliche Bildungsinfrastruktur zu haben, die DSGVO-konforme Angebote und Lehrmaterialien enthält, zumindest für die Primarstufen- und Sekundarstufen-1-Bereich, sodass man dort sozusagen einfach eine gewisse Verlässlichkeit und Basis anbieten kann. Das ist bei aller Kreativität von Lehrkräften, glaube ich, wäre das ein gutes Fundament. Das Zweite, was ich mir wünschen würde, ist ein verlässliches Curriculum Medienkompetenz ab der ersten Klasse, weil ich das für extrem wichtig halte, dass man sich darüber Gedanken macht, was gehört da sozusagen zwingend mit dazu. Und ich halte auch diese frühe Vermittlung für sehr wichtig. Das ist ja manchmal jetzt ein bisschen in die Diskussion geraten, wenn wir sehen, wie Kinder und Jugendliche einfach Medien nutzen, dürfen damit nicht länger warten. Das andere, was ich mir manchmal wünschen würde, wäre vielleicht mal so ein Probefeld Lehrkräftebildung mit einer zentralen Fortbildungswoche, wo man wirklich mal am Stück lange Zeit hat, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen Unterrichtsplanung für das nächste Halbjahr zu machen, ganz konkret am eigenen Unterricht zu arbeiten im Team und nicht sozusagen diese häufig häppchenweisen Formate angeboten bekommt und wo man wirklich fachbezogen, aber eben auch didaktisch orientiert miteinander arbeiten kann, von Experten beraten wird in dieser Woche und das als Unterrichts-, vielleicht auch Schulentwicklungsmaßnahme sozusagen eher umsetzen kann.
Ich habe fleißig mitgeschrieben. Herr Stefanida, was sind Ihre nächsten Schritte, die Sie sich unbedingt wünschen, damit tatsächlich die Zukunft der Lehrkräftebildung auch konkret angegangen werden kann?
Also ich möchte bei dem letztgenannten Punkt von Frau Professor Scheiter gerne anknüpfen. Das ist auch was, was uns in der Lehrerfortbildung sehr beschäftigt, nämlich weg von diesem Häppchenweisen, das wir ja anbieten, hin zur kontinuierlichen Begleitung. Und da haben wir auch verschiedene Formate mit dem Auge, die wir hier angehen. Also genau das Lesson and Learn kommt ja, glaube ich, auch mit aus Potsdam. Auch da sind wir gerade dran, das entsprechend zumindest mal in Piloten bei uns mit aufzusetzen. Aber zur Frage auch nochmal zurück. Ich glaube, wir haben ja eigentlich schon längst angefangen. Also es ist, glaube ich, jetzt nicht der Punkt, wo wir sagen, wo starten wir denn, sondern wir haben eine gewisse Evolution schon hinter uns. Und zwar war ja bisher nach meinem Verständnis und nach meiner Wahrnehmung immer, vor allem wenn es auch um Digitalität geht, die Frage, wie setze ich was, wozu, wie ein? Also der Einsatz von in. Das ist, glaube ich, so ein Gerüst für Fortbildungsveranstaltungstiteln, die man Land auf Land ab sehr häufig auch wiederfindet. Und ich nehme wahr, dass wir da derzeit in einem regelrechten Wandel auch begriffen sind, weil es geht zunehmend mehr um eigentliche Unterrichtsentwicklung. Und das deckt sich auch mit dem, was Sie vorher gesagt haben. Und ich hoffe, dass wir diesen Weg einfach auch weitergehen, dass wir uns wirklich mehr um die tiefen Strukturen des Unterrichts Gedanken machen und weniger um das, was in letzter Zeit vor allem auch die Diskussion geprägt hat, nämlich Ausstattung, WLAN, Bildungsinfrastruktur und dergleichen. Das ist eigentlich alles nicht unser Job als Lehrkräfte, sondern es sind unsere Arbeitsmittel. Und unser eigentlicher Job, unsere eigentliche Kompetenz als Lehrkräfte ist Unterricht. Und auf diesen Unterricht, glaube ich, müssen wir uns in Zukunft viel mehr besinnen und vor allem auf die Weiterentwicklung dieses Unterrichts. Und das nicht alleine zu Hause am Schreibtisch, sondern mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Denn, und das ist mir auch noch ganz wichtig zu betonen, weil es vorher noch gar nicht zur Sprache kam, der Lehrberuf ist ein sehr, sehr schöner Beruf. Er hat mit Menschen zu tun, er hat sehr viel gestalterisches Potenzial. Ich habe vorhin ja den Satz aus dem Koalitionsvertrag zitiert, Zukunft unseres Landes. Das ist was, was wir als Lehrkräfte ganz hautnah mitgestalten und damit liegt eine große Verantwortung in der Lehrerschaft und das kann einem auch wirklich mit Freude erfüllen. Und dabei wollen wir aus der Fortbildungssicht so gut wie möglich auch unterstützen und die Lehrkräfte entsprechend fit machen.
Also Sinnstiftung und Selbstwirksamkeitserleben, das sind doch eigentlich schöne Schlussworte für unsere heutige Folge, das fulminante Staffelfinale von Welle Lernen Digital. Ich nehme mit, Lehrkräftebildung ist ein lebendiger Prozess und da geht es ganz schön zur Sache. Der braucht Mut, neue Wege zu gehen, aber eben auch Strukturen, die das ermöglichen. Und ich nehme auch mit, dass wir da nicht bei Null anfangen, sondern eigentlich auf einem tatsächlich guten Weg sind. Und das ist, glaube ich, vielversprechend und nimmt so ein bisschen diesen Duktus raus, dass wir da noch gar nichts geschafft haben in den letzten Jahren. Und das ist vielleicht auch etwas, wo Lehrerinnen und Lehrer sich auch gesehen und wertgeschätzt fühlen, denn die arbeiten ja jeden Tag tatsächlich in den Schulen und in den Klassenzimmern mit den Schülerinnen und Schülern zusammen und fangen nicht jeden Tag wieder bei Null an. Vielen Dank an Katharina Scheiter und Johannes Schachanida für die Einblicke, für die Perspektiven und für die auch sehr, sehr klaren Worte. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie sehr, sehr gerne mit allen, die ihr kennt. Gebt uns Feedback, diskutiert mit uns auf Social Media. Wie sollte die Lehrkräftebildung der Zukunft aussehen? bis zum nächsten Mal und bis dann, wenn wir uns in der zweiten Staffel von Welle Lernen Digital wiederhören. Vielen Dank.
Soweit unser Ausblick in die Zukunft der Lehrkräftebildung. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten. Sag mal, wie machst du das so? Das ist ja eine Frage, mit der man sowohl im beruflichen wie auch im Privatleben relativ weit kommt. Und es ist auch die Grundfrage hinter unserer Rubrik Lern Level Up. Wir haben in dieser Rubrik jetzt schon das 10. Mal Menschen diese Frage gestellt, jeweils auf einen Schwerpunkt bezogen. Menschen, die in Schulen arbeiten, die um Schulen oder für Schulen arbeiten. Und der Schwerpunkt für heute lautet: Wie rezipierst du wissenschaftliche Erkenntnisse zu deinen Themenfeldern? Hier kommen die Antworten.
Schon in Uni-Zeiten waren mir wissenschaftliche Erkenntnisse mega wichtig, allerdings immer mit dem Fokus auf mein Alltagsleben. Das heißt, ich hätte niemals eine, ja, keine Ahnung, Dissertation oder so machen können, weil ich dazu zu unwissenschaftlich bin. Ich brauche Ergebnisse aus Studienlagen, aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und aus Forschungsarbeiten, um zu erkennen, bin ich auf dem richtigen Weg, arbeite ich faktisch oder arbeite ich irgendwie im blauen Dunst und denke mir irgendwas aus. Dann ist es für mich aber wichtig, dass ich diese Erkenntnisse alltagstauglich mache, denn ich arbeite in einer Schule, ich arbeite mit den wichtigsten Menschen dieser Welt, nämlich Kindern, und die haben wenig von wissenschaftlichen Erkenntnissen, wenn ich sie nicht praxisnah und alltagstauglich umsetze. Das gleiche gilt für meine Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, die Basis ist ein gesundes Fundament von Kenntnis und Wissenschaft. Darüber steht aber für mich dann die Praxis und die Umsetzung dessen und der Umgang damit.
Ja, wissenschaftliche Texte sind im Netz eigentlich immer verfügbar und zugänglich. Und die Frage ist für mich heute eher, wie komme ich da drauf? Wie kann ich auch diese ungeheure Fülle an Publikationen so überschauen, dass ich merke, was relevant ist? Und da helfen Netzwerke, die man aufgebaut hat, die Einschätzung von anderen Menschen, die Empfehlung auch von Algorithmen, die zum Beispiel auf Google Scholar, wenn ich da nach etwas suche, das ist ein Suchprogramm für wissenschaftliche Texte, da kriege ich auch immer Empfehlungen, was für mich jetzt nach meiner Suchgeschichte interessant sein könnte. Ich kriege aber auch Empfehlungen in persönlichen Gesprächen und oft ist das dann so im Hintergrund. Und in dem Moment, wo ich etwas vertiefen will, weil ich selber darüber schreibe oder nachdenke, fällt es mir wieder ein. Oder wenn ich auf meinem Rechner in meinem Notiztool, das heißt Craft, wenn ich da was suche, dann finde ich das, was ich da mal abgelegt habe und kann dann direkt auf diese Studien zugreifen, zu denen es eigentlich immer PDFs im Netz gibt.
Ich bin Pendler und fahre jeden Tag mindestens 1,5 Stunden mit dem Zug. Manchmal nutze ich da die Zeit, um mich einer Zuglektüre zu widmen. Früher habe ich da viele, viele inspirierende Best-Practice-Beispiele gelesen. Ab und zu mache ich das immer noch. Aber inzwischen sind es doch häufiger wissenschaftliche Beiträge aus dem Bereich der Didaktik mit dem Schwerpunkt digitale Medien. Zu meinem Glück haben wir in Münster eine wunderbare Stadtbücherei, in der sich immer wieder gute Fachbücher oder auch Ausgaben von Fachzeitschriften zu dem Thema finden lassen. Das ist dann aber auch leider etwas unglücklich, denn wenn ich mal bei Social Media über diese Zuglektüre berichte, kann ich natürlich keinen Link zur Originalquelle bieten. Deshalb sind mir eigentlich Open Access Beiträge lieber. Podcasts zu dem Themenbereich sind natürlich auch wunderbar weiterempfehlbar.
Für mich ist es ganz wichtig, dass ich Dinge, die ich neu durchdenke oder auch wieder durchdenke in meinen Themenfeldern, an dem spiegle, was andere Personen darüber selbst denken. Und deswegen liebe ich es, mich hinzusetzen und Bücher und kürzere Texte zu neuen Erkenntnissen zu lesen. Weil ich glaube, dass wir nur, wenn wir über den eigenen Tellerrand hinausschauen, uns einerseits selbst weiterentwickeln können, aber andererseits auch dazu beitragen können, dass andere Menschen sich weiterentwickeln, indem man immer wieder neue Impulse geben kann. Und deswegen nehme ich mir bewusst Zeit, wenn ich mich mit etwas Neuem beschäftige, mich zurückzuziehen und Dinge auch einfach mal zu lesen.
Also zu Beginn meiner akademischen Karriere habe ich tatsächlich Bücher gelesen, in der Bibliothek recherchiert zu Themenbereichen, die eben im Rahmen meiner Forschung und Lehre von Relevanz waren. Jetzt hat sich so ein bisschen geändert. Ich bin ja sehr viel auch auf Tagungen unterwegs und meistens geht's damit los, dass ich jemanden treffe und denke, ich würde gern lesen, was der sagt. Also da ist jetzt jemand, der sagt, aus meiner Sicht hat eine ganz interessante Perspektive aufs Thema, und dann schaue ich mir gezielt die Veröffentlichungen an, die mich dann auch wieder auf andere verweisen, weil da ja Referenzen enthalten sind. Und so ergibt sich hier ein Netzwerk, das aber tatsächlich bei mir auch noch analog erlesen wird. Natürlich auch digitale Texte. Also ich schaue mir auch digital an, wo ist jetzt hier eine interessante Veröffentlichung, und klicke dann da auf entsprechende Verlinkungen. Dazu kommen natürlich auch hier wieder Podcasts, die dann entsprechende Veröffentlichungen auch untermalen. Es gibt Interviews dazu und so kommt es dann schon zu einem multimodalen Zugang zu wissenschaftlichen Texten.
Also wenn wir Schule und Unterricht also wirklich ernsthaft weiterentwickeln wollen, also irgendwie 21. Jahrhundert hieven wollen, dann geht das ja gar nicht irgendwie ohne wissenschaftliche Erkenntnisse. Was ich meistens beobachte in Schulen, und das ist auch gar nicht böse gemeint, ist, dass Schulentwicklung und oft so basiert so auf anekdotischer Evidenz. Also bei mir ist das aber so und in meinem Unterricht ist das so, und dass die Wissenschaft ja da zu kurz kommt. Das kann ganz vielfältige Gründe haben. Wie gesagt, zum Beispiel, dass es einfach wenig Zeit gibt, sich damit zu beschäftigen. Und deshalb versuche ich das für mich natürlich immer wieder zu tun, indem ich regelmäßig auch Literatur lese zu den entsprechenden Themenfeldern, dass ich auf Studien zurückgreife, dass ich mich im Internet schlau mache, zum Beispiel im OECD-Bildungskompass, wo gesagt wird, wie kann Schule weiterentwickelt werden, wie sieht Schule 2030 aus. Und das versuche ich natürlich mit einzufließen und auch wieder so ein bisschen in unseren eigenen Schulentwicklungsprozess dann zurückzugeben.
Meistens rezipiere ich wissenschaftliche Erkenntnisse per Video tatsächlich, weil ich da stoppen kann, nachdenken kann, mir Notizen machen kann und dann weiterlaufen lassen kann.
Wir hörten in der Reihenfolge des akustischen Erscheinens Silke Müller, Philipp Wampfler, André Hermes, Britta Klopsch, Uta Haugtum, Jan Vedder und Regina Schulz. Ganz herzlich Dank. Es ist die 10. Folge von Welle lernen digital und damit auch das 10. Mal Zeit für aktuelle Neuigkeiten aus dem Kompetenzverbund Lernen digital, unserem Spotlight.
Wie in fast jeder Folge mit Jannik Holstein vom Forum Bildung Digitalisierung aus dem Handlungsfeld Wissenschaftskommunikation der Lernen digital Transferstelle. Der Kompetenzverbund Lernen digital bietet dieses Jahr zwei große Tagungen, für die ihr euch anmelden könnt. Als erstes findet am 29. und 30. September 2025 die Tagung Digitale Transformation für Schule und Lehrkräftebildung gestalten statt. Die Veranstaltung findet an der Universität Potsdam statt und richtet sich an WissenschaftlerInnen aus den Bildungswissenschaften, Fachdidaktiken und verwandten Disziplinen. Außerdem richtet sie sich an Personen aus den Unterstützungssystemen wie zum Beispiel den Landesinstituten für Lehrkräftebildung, den regionalen Einrichtungen der Lehrkräftefortbildung und den Qualitätsagenturen. Am 4. und 5. Dezember findet dann am GLS Event Campus in Berlin die Transfertagung mit dem Titel Transfer in der Bildung verstehen und gestalten statt. Ziel ist es, Perspektiven aus der bildungsbezogenen Transferforschung und der praktischen Gestaltung von Transfer zusammenzubringen. Die Veranstaltung richtet sich an Menschen aus Bildungsforschung, Bildungspraxis, Bildungsverwaltung und Bildungspolitik sowie aus Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft. Den Links zu beiden Veranstaltungen findet ihr in den Shownotes. Für tolle Veranstaltungen braucht ihr aber nicht erst nach Berlin oder Potsdam fahren. Im Mai bieten wir online viele Veranstaltungen an, zu denen ihr euch anmelden könnt. Am 12. Mai findet von 16 bis 17 Uhr zum Beispiel ein Community Call mit dem Titel Berufsbildung in der digitalen Transformation – Herausforderungen und Chancen statt. In der Veranstaltung sprechen Melanie Dahm, Michael Heister und Daniel Pittig darüber, welche Potenziale digitale Medien für berufsbildende Schulen haben und welche Herausforderungen bestehen. Am 21. Mai findet nachmittags dann noch ein Community Call statt mit dem Titel Wohin geht die Lernreise? Ein Realitätscheck von Zukunftstechnologien für differenzierten Unterricht. Silke Michelskis-Seifert, Johannes Wolz und Cordula De Cuti sprechen über Zukunftsvisionen für adaptive Unterrichtskonzepte und individuelle Lernwege. Neben den Community Calls finden im Mai auch drei Veranstaltungen aus unserer Boxenstopp-Reihe statt. Am 8. Mai geht es um Chancen und Herausforderungen des Einsatzes von Virtual Reality im Geschichtsunterricht am Beispiel von VR-Anwendungen zu historischen Orten. Eine Woche später, am 15. Mai, geht es darum, Unterricht anhand von Kriterien zu analysieren und weiterzuentwickeln. Und wieder eine Woche später, am 22. Mai, dreht sich alles um Musikpraxen in postdigitaler Lern- und Bildungskultur. Den Link zu allen Online-Veranstaltungen findet ihr wie immer in den Shownotes und auf unserer Webseite lernen.digital.
Das war Spotlight, unsere Neuigkeiten aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital. Alle Links dazu packen wir in die Shownotes und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, abonniert sehr, sehr gerne unseren Newsletter. Und oder folgt uns, wir sind als Lernen Digital bei LinkedIn und bei YouTube und bei Instagram. Dieser Podcast heißt Welle lernen digital und damit ist die 10. Folge zu Ende und damit auch die erste Staffel. Das Podcast-Team zieht sich jetzt in ein kleines Podcast-Häuschen zurück und überlegt, was man für die zweite Staffel anders, neu, zusätzlich machen könnte, vielleicht auch, was man beibehalten kann. Und da hilft uns sehr, wenn wir Feedback von euch da draußen kriegen. Kontaktiert uns sehr gerne über einen der eben genannten Wege und schreibt uns, was an diesem Podcast gefällt euch besonders gut, was wünscht ihr euch anders, was fehlt euch vielleicht auch. All diese Sachen können wir immer gut gebrauchen als Rückmeldung und jetzt zur Vorbereitung auf Staffel 2 erst recht. Mein Name ist Jöran Moos-Meerholz. Ich sage vielen, vielen Dank.